Ja, wir haben Teil 3 unserer Predigtreihe. Advent heißt Ankunft, Jesus kommt wieder und wir warten auf ihn, wir gehen auf Jesus zu und eines Tages ist er soweit und wir werden ihn sehen und da möchte ich dabei sein. Aber es gibt einfach auch Dinge, die uns davon abhalten möchten, dass wir ans Ziel kommen, und die uns einfach lahmlegen wollen oder auf andere Wege führen möchten. Wir hatten ersten Advent das Thema Verführung. Dann letzten Sonntag ging es um Verfolgung und heute um Müdigkeit. So. Aber es geht tatsächlich nicht um Müdigkeit aufgrund dessen, dass jemand viel zu arbeiten hat oder wenig geschlafen hat, sondern es geht um geistliche Müdigkeit, müde werden im Glauben an Jesus, vielleicht kurz davor sein, aufzugeben, das alles irgendwie über Bord zu werfen, weil man nicht mehr so richtig kann. Darum soll es schwerpunktmäßig gehen in der Predigt hier heute Morgen. Und den Rucksack tue ich mal weg, weil wir sind ja auf einem Weg und da gehört ja auch Gepäck dazu, aber ich stelle es mal hier hin. Genau, also in der Bibel, oder die Bibel, Gott selber ist sehr realistisch. Er geht nicht davon aus, dass wir immer gut drauf sind und morgens mit einem Halleluja aus dem Bett springen und in die stille Zeit stürmen und vom Wecker dann da rausgeholt werden müssen, weil wir zur Arbeit müssen, sondern Gott ist sehr realistisch und er weiß, wir sind manchmal müde im Glauben. Wir haben manchmal gar keine Lust, Trägheit im Herzen, obwohl die Bibel sagt, seid brennend im Geist, ist manchmal so wenig davon zu spüren. Ich habe hier so eine Bibelstelle aus dem Alten Testament, Jesaja Kapitel 40, da und an vielen Stellen wird auf diese Thematik eingegangen. Also da heißt es in Vers 30, selbst junge Leute werden kraftlos, die Stärksten erlahmen. Sicher damals auch dem Volk Israel gesagt, die hatten eine Menge Torturen hinter sich und sie taten sich schwer, Gott noch zu vertrauen, aber es gilt bis heute. Demgegenüber wird im gleichen Kapitel Gott dargestellt und da heißt es vom Propheten Jesaja gesprochen, habt ihr denn nicht gehört, habt ihr nicht begriffen? Der Herr ist Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Seine Macht reicht über die ganze Erde, er hat sie geschaffen. Er wird nicht müde, seine Kraft lässt nicht nach. Seine Weisheit ist tief und unerschöpflich. Also da stehen sich schon so zwei gegenüber, ne? Ich und dort der lebendige Gott, der nicht müde wird, der so mächtig ist, der alles kann. Und ich eben oft kraftlos, müde oder auch schwach im Glauben. Aber da ist eine Brücke dazwischen, wenn es heißt, er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. Gott sagt also nicht, Edge, du bist schwach, du bist müde, du bist träge, schau mich mal an, hä? Wär doch was, sondern er macht sich auf den Weg, er will uns stärken, er will uns erneuern und neue Hoffnung, Freude und Perspektive schenken. Aber wie geht das? Diese Frage lässt sich nicht so einfach beantworten. Ein Vers nach hier am Ende gibt sicherlich einen Hinweis darauf, wenn es heißt, aber alle, die auf den Herrn vertrauen oder Luther übersetzt harren, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und brechen nicht zusammen. Da ist so ein Stichwort eben alle, die auf Gott vertrauen, neu vertrauen, die sich auf ihn fixieren, harren, wie ein Adler auf ein Beutetier, meinetwegen einen Hasen. Wer so fixiert auf Gott ist, bekommt neue Kraft. Das ist eine Verheißung, die wir gerne erleben möchten und immer doch noch so ein paar Fragezeichen haben. Wie geht das? Liegt es jetzt an meinem Vertrauen? Muss ich noch mehr vertrauen? Ich bin doch gerade so schwach und kann nicht mehr so richtig vertrauen oder glauben, was mir so versprochen wird in der Bibel. Müdigkeit, mir geht es ein bisschen auch darum, was gibt es vielleicht für Ursachen, warum ich im Glauben müde geworden bin oder träge geworden bin, warum der Zweifel größer wurde wie das Vertrauen und ich dann noch so mein eigenes Ding drehe mit ein bisschen frommer Dekoration. Also im Leben ist ja, wenn man zum Arzt geht, der wird sicherlich erstmal fragen, schlafen Sie auch genug? Ja. Vielleicht zu wenig Schlaf? Arbeiten Sie zu viel? Vielleicht zu viel Arbeit? Dann wird Blut untersucht, ist da genug Kalzium drin, genug Magnesium drin und so weiter und so fort. Das ist, könnte man als Parallelen für den Glauben nehmen. Ich bin ein wenig auf andere Dinge gekommen und aus der Fülle der Ursachen habe ich für uns 3 mal rausgesucht. Es fiel mir sehr schwer, mich für 3 zu entscheiden. Ich habe da eigentlich noch viel drüber gebetet, habe gesagt, Gott, gib mir da irgendwo einen Durchblick, dass es 3 Dinge sind, die mir, die uns wichtig sind und auch ansprechen und helfen. So ist meine Hoffnung, so auch mein Gebet. Also das Erste hole ich mal hier aus dem Rucksack raus, passt da nicht ganz rein. Herrliche Berge, ne? Wow, oh, da will ich hin. Könnt ihr das auch sehen? Schöne Schlösser. Uiuiuiuiui, so eine herrliche Landschaft. Das wird eine super Wanderung. Das wird eine tolle Wanderung, wird das werden. Sogar ein See, wenn es mir zu warm wird. Blumen sogar am Wegesrand. Ach herrlich. Wow, Leute, ich leg los. Toll. Klick. So. Erster Punkt. Ursachen für Müdigkeit im Glauben sind ganz oft unerfüllte Erwartungen. Also bei einer Bergtour, wenn ich mich dann auf den Weg mache und so den Kalender daneben halte, wo bleiben jetzt diese schönen Panoramaausblicke, wo ist der tolle Sonnenuntergang, es regnet gerade, oh, ist Nebel, sah doch ganz anders aus, hätte ich das gewusst, ui, und so weiter. Also irgendwo, das ist oft ein Punkt für Ermüdung, unerfüllte Erwartungen. Wie man sich das so gedacht hat mit dem Glauben und mit Jesus und mit Gott und der Bibel und Gebet und all diesen Dingen. Ach, irgendwie ist das nicht ganz so. Bei anderen vielleicht, wenn man sie anschaut, wie sie strahlen, wie sie von Gott reden. Hui, und ich dann mit meinen Problemen, ich hätte es mir anders vorgestellt. Da kann man schon müde werden und vielleicht sogar dazu neigen, aufzugeben. Mir fällt der Elia ein, vielleicht kennt ihr ihn aus dem Alten Testament, ein mächtiger Prophet Gottes. Wir sehen ihn auf den Karmel, wie er gegen die Baalspriester kämpft, wie Gott sein Gebet erhört und das Feuer schickt und das Opfer brennt, die Baalspriester sogar getötet werden und ganz Israel schaut zu, auch der König, und müssen doch erkennen, Jahwe ist Gott, Baal ist nur ein Götze oder ein Dämon. Aber kurz danach sehen wir Elia in der Wüste Beersheba, er schmeißt sich unter einen Ginsterbusch und er sagt, ich mit meinen Worten, ich bin fix und fertig, Gott, lass mich sterben, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich bin nicht besser wie die anderen. Da war er völlig müde, völlig erschöpft, er wollte nicht mehr, er wollte aufgeben und ein Ende setzen. Und es ist bei dem Elia, glaube ich, auch so, dieses unerfüllte Erwartungen Gott gegenüber. Warum kann Gott jetzt nicht dafür sorgen, dass auch der König Ahab mit seiner Frau Isabel erkennen, wie mächtig Gott ist? Warum hat Gott nicht eine Erweckung daraus gemacht, aus dem, was auf dem Karmel passiert ist? Gott, ich habe mich voll eingesetzt. Ich habe mein Bestes gegeben. Und es ist alles zerronnen und es ist im Grunde genommen geistlich gesehen nichts passiert. So sind manchmal auch wir in Bezug auf Gott, haben wir unerfüllte Erwartungen. Wir haben vielleicht von Gott erwartet, dass ich ihn mehr spüre. Ich habe erwartet, dass er dann auch genauso die Dinge erfüllt, wie er sie verheißt. Bittet, so wird euch gegeben. Jetzt bete ich schon so lange und es wurde mir noch nicht gegeben. Mein Partner kommt immer noch nicht zum Glauben. Und meine Kinder machen immer noch große Probleme und Sorgen. Und am Arbeitsplatz hat sich gar nichts geändert. Und wir sind müde. Auch müde Gott gegenüber. Wir wagen uns nicht, Gott anzuklagen, aufzukündigen. Aber im Herzen tragen wir doch eine gewisse Enttäuschung und Bitterkeit. Vielleicht auch in Bezug auf mich selbst. Unerfüllte Erwartungen. Da bin ich zum Glauben gekommen aus einem alten Leben. Manche haben vielleicht sogar Drogen genommen, andere waren Alkoholiker, andere wiederum haben in vielen Beziehungen sich irgendwie abgenutzt und so weiter und so fort, haben mit Zorn im Herzen gelebt und ab und zu hat es gewaltig gekracht. Und dann bin ich zum Glauben gekommen und jetzt wird doch alles neu. Jetzt ist doch in meinem Herzen immer Sonnenschein. Und die ganzen bösen Dinge, sie können mir doch nichts mehr anhaben. Ich werde Jesus lieben, jeden Tag von ganzem Herzen. Dann nach einiger Zeit merkt man, oh, so vieles hat sich doch noch nicht geändert. Man hat immer noch mit den gleichen Charakterschwächen zu kämpfen, immer noch mit der Launigkeit zu kämpfen und immer noch irgendwo das Gefühl, in mir wohnt doch auch viel Böses. Es ist irgendwie doch nicht alles so neu geworden, wie ich das erwartet habe, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich glaube an Jesus, ich folge Gott nach und plötzlich bin ich krank, lange krank. Damit habe ich gar nicht mehr gerechnet. Der Arbeitskollege, der auf Gott spottet, dem geht's prächtig. Oder eben auch enttäuscht oder unerfüllte Erwartungen in Bezug auf andere Menschen. Vielleicht eben gerade in Bezug auf Christen, auf Brüder und Schwestern. Und dass man dann irgendwann gemerkt hat, oh, das sind auch nur Menschen. Oh, die haben aber auch viele Fehler. Oh, die sind nicht immer nur liebevoll. Oh, die vergessen mich manchmal, rufen nicht mal an, haben mich nicht gelobt, sind nicht dankbar und man ist irgendwie enttäuscht. Der Kluge ahnt dann, oh, die sind ja nicht anders wie ich. Schade eigentlich. Aber damit muss man auch zurechtkommen. Und es trifft dann ja oft auch die Gemeinde selbst, wenn es um unerfüllte Erwartungen geht. Gemeinde ist nicht anders wie ich selbst. Und es ist immer wieder gut, wenn man darin auch lernt, nicht auf Menschen zu schauen, sondern auf Jesus zu schauen, denn er ist der Herr der Gemeinde. Und es geht letztendlich um Jesus Christus, nicht um sein Personal, nicht um meine Brüder und Schwestern, sondern letztendlich um Jesus Christus. Er ist die Mitte. Aber wer in Erwartungen lebt oder falschen Erwartungen lebt und dann frustriert wird, kommt manchmal auch auf eine Bahn, die nicht gut ist. Und das kann man oft beobachten. Man fängt dann an, alles nur noch negativ zu sehen. Und das ist ermüdend. Da könnte man vielleicht sogar, das ist jetzt konstruiert, heute Morgen herkommen und könnte sagen, ja, gut, aber was soll da jetzt ein Schaukelstuhl? Man könnte sagen, ja, eigentlich gut, aber der hätte auch 10 Zentimeter größer sein können. Und der andere kommt her und sagt, ja, es ist gut, aber vielleicht ist er ein bisschen zu groß, der Weihnachtsbaum. Und der Nächste sagt, warum überhaupt ein Weihnachtsbaum? Und der Übernächste sagt, 2 Weihnachtsbäume wären auch gut. Man kann gar nicht mehr, man kann sich selber verderben, dass man keine Sache der Welt mehr, und in den Nachrichten, wenn es um Politik geht, ist es ja so, dass man keine Sache der Welt mehr und auch keine Gemeinde und auch keinen Bruder und keine Schwester mehr nur noch mal als Grund zum Danken sehen kann. Sondern weil einem immer gleich irgendwo irgendwas negativ erscheint. Und es kann ja auch berechtigt sein, einerseits. Aber andererseits ist es nicht gut. Wir leben in einer gefallenen Welt, wo Fehler sind. Und wo ich lernen muss, den anderen von Jesus her zu sehen. und einfach auch mal einfältig wahrnehmen zu können und zu danken zu können und nicht nachher vielleicht nach Hause zu gehen und Zensuren zu verteilen. Predigt 4, Musik 3, Weihnachtsbaum 2, die Leute im Bistro nachher, na gut, 3 und so weiter. Wer bin ich denn, dass ich das tue? Aber das kann schnell passieren. Dann sieht man nur das Negative, bildet sich sein Urteil, es taugt eigentlich nichts. Und dann Schritt 3 ist dann das nächste. Jetzt muss ich Fehler finden, damit mein Urteil begründet ist. Und ich bin in einer Spirale drin, diese nehme ich mit, egal wo ich in meinem Leben hingehe. Und das Ganze hängt ein Stück mit unerfüllten Erwartungen tatsächlich zusammen. Manchmal sind die Erwartungen falsch, manchmal werden sie erst später erfüllt, manchmal sehe ich die Erfüllung der Erwartungen gar nicht. Sie sind schon längst da und ich sollte anfangen zu danken und mich über Gottes Treue zu freuen, der nicht nur sagt, ich bin bei dir alle Tage, sondern wenn ich zurückschaue auf gestern, ja, er war wirklich da. Hier ein Bibelvers. Vielleicht ist es dieser Vers, wo man, weil es gibt ja nicht so diese Antworten darauf, punkto Erwartungen und Enttäuschung, unerfüllte Erwartungen. Aber es gibt einen Bibelvers, wo ich immer wieder vielleicht landen darf. Wenn ich da drin zu Hause bin, ist das andere nicht so gravierend. Und vielleicht möchte Jesus mich da auch verankern und beheimaten. Wenn es im Psalm 73 heißt, dennoch bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Ich bin da auf einmal nicht mehr drauf fixiert. Was hat Gott vielleicht versprochen? Was erwarte ich von ihm? Was müsste ich von Gott bekommen und bekomme ich es wirklich? Ich bin nicht mehr so sehr auf mich fixiert, wo Paulus sagt, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Und ich bin auch nicht mehr so sehr auf andere fixiert oder verteile Noten, wenn es um Gemeinde oder Brüder und Schwestern geht, sondern ich komme ganz nah an Gott selber ran, an Jesus ran. Wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und alles, was sonst noch so geschieht, ist toll, danke Herr. Aber ich lebe nicht mehr davon, sondern ich lebe von der Quelle selbst, von Jesus. Elia wurde an diesem Punkt auch erneuert in diesem unerfüllte Wünsche, Resignation, sterben wollen, aufgeben wollen. Er wurde erneuert und das kam durch zwei Punkte. Zum einen kam es zu einer neuen Gottesbegegnung, wo Gott sagt, trete aus der Höhle heraus und ich werde zu dir kommen, an dir vorbeigehen. Und dann kommt ja Feuer, Sturm, Erdbeben, Gott war nicht drin. Und dann kam eine leise Stimme, ein leises Säuseln. Und er merkte, da ist Gott. Und er bedeckte sein Haupt und ging hinaus. Und Gott begegnete ihm ganz neu. Und er erkannte Gott in seiner Güte, in seiner Liebe, dieser Kämpfer mit dem Schwert. Er erkannte Gott in Christus, der am Kreuz ganz schwach wird und die Arme ausbreitet, damit wir ihm neu begegnen in Vergebung, im Frieden, im Zuspruch. Ich bin mit dir, ich bin für dich, Emmanuel. Es gibt kaum eine Erneuerung an der Begegnung, an der neuen Begegnung mit Jesus Christus vorbei. Und das Zweite, was Elia ja erfährt, ist, dass er einen konkreten Auftrag bekommt und Gott dann zu ihm sagt, Mensch, und dann mach dich auf den Weg. Salbe Elisa zu deinem Nachfolger, Hazael, da irgendwo in Syrien und den Jehu. Und dann konnte er sich auf den Weg machen. Und da ist es eben ganz konkret geworden. Und er hat gemerkt, Gott hat mich nicht abgeschrieben. Er möchte mich in dieser Welt haben. Und ich bin ihm wichtig und ich bin wichtig für die Menschen. Und das muss immer konkret werden. Kommen wir zum zweiten.
Upsa, jetzt geht der alte Militärrucksack nicht auf.
So. Genau. Nach getaner Arbeit muss man auch sich einen Schnaps gönnen, ne? Oder einen Kaffee oder irgendwas, weiß ich. Ich bin nämlich richtig ein bisschen fertig. Das ist auch nicht so wichtig. Ich mache einfach weiter. Ja, das ist mein zweiter Punkt. Wenn es um Ermüdung geht im Glauben, auf dem Weg mit Jesus und auf Jesus zu, entdecke ich bei mir, aber auch bei vielen Christen, irgendwo eine fehlende Balance zwischen Geben, Mitarbeit, etwas geben, für andere da sein, für Jesus da sein und empfangen, selber auch zu nehmen. Und ich glaube, immer wenn das hier eine ganz große Schieflage ist, dann werden wir müde werden und auf Dauer nicht durchhalten. Denn der Glaube ist kein 100-Meter-Sprint, sondern ein Marathonlauf. Und der Kluge denkt immer ein bisschen weiter auch. Es gibt so einen interessanten Bibelvers aus dem Predigerbuch Prediger Salomo. Und er schreibt in Kapitel 10, Vers 10, wenn die Axt stumpf geworden ist, weil ihr Benutzer sie nicht geschliffen hat, muss er sich doppelt anstrengen. Der Kluge hält sein Werkzeug in Ordnung. Und das ist ein sehr gutes Bild dafür, dass man mal Pause machen muss, dass man sich mal neu orientieren muss vor Gott alleine, dass man auftanken muss, dass man empfangen muss, dass man eigentlich ein Beschenkter ist. Man kann nur jünger sein als Beschenkter. Und wenn ich nicht mehr Hörender bin, nicht mehr Beschenkter bin, brenne ich irgendwann aus, lande ich im Frust und stehe kurz davor, allen und alles die Schuld zu geben und vielleicht sogar aufgeben zu wollen. Und da ist es die Kunst, eine Balance zu halten. Wer immer nur gibt, brennt aus. Und Gott möchte so sehr, dass wir an seiner Quelle zu Hause sind, dass jeder auch seinen eigenen Weg findet, wie er bei Gott auftanken kann. Sicherlich geht es da ums Bibellesen. Nochmal Hinweis auf unser Bibelleseprojekt. Sicher geht es darum, auch vor Gott still zu werden, auf ihn zu hören, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Für einen anderen ist dann auch nochmal gute geistliche Musik eine große Hilfe. Der Nächste geht regelmäßig spazieren mit Jesus und wird gestärkt, gesegnet. Aber wenn all diese Dinge ausfallen, brennen wir aus, teilen wir ungedeckte Schecks aus, ist die Axt stumpf. Und wenn die Axt stumpf ist, sieht man denjenigen noch mehr klopfen als vorher. Aber es kommt der Punkt, da bricht er zusammen. Der Kluge macht Pause. Der Kluge schärft die Axt, lässt sich beschenken, ist ein Empfangender. Und nur als ein Empfangender ist er ein Gebender. Wie wichtig ist das für mich als Pastor? Wenn ich nicht mehr empfange, dann dresche ich wirklich leeres Getreide. Und ihr merkt das dann immer auch. Wenn ich nicht mehr still werde vor Gott, wenn ich mich nicht mehr meines Herrn freue, wenn ich nicht mehr neu staune, wenn ich nicht mehr die Zeit vergesse in der Zeit mit Jesus, dann wird das ganze Ding hohl und irgendwann geht gar nichts mehr. Es gehört zum Empfangen eigentlich auch eine große Demut, um wirklich empfangen zu können. Weil wenn ich sage, ich brauche, ich habe nicht selbst, ich kann nicht selbst, ist nicht mein Ding, ich brauche von Gott, dann brauche ich Demut, ne? Sich das einzugestehen. Und dann hat Gott noch eine ganz komische Art und Weise. Er ist nicht nur ein Gott, der immer nur direkt mir etwas gibt, vielleicht beim Bibellesen, im Gebet, sondern ganz oft gibt er mir durch meinen Bruder und meine Schwester. Das ist zutiefst biblisch. Die Kirchengeschichte zeigt das an allen Stellen auf. Dass auf einmal ein Bruder oder eine Glaubensschwester sagt, du, ich will mal mit dir beten. Ich habe den Eindruck. Dass jemand sagt, du, mir ist ein Wort heute Morgen wichtig geworden. Ich dachte, ich gebe dir das mal mit. Oder es gibt Hauskreise und so weiter. Und jemand sagt seine Gedanken zum Bibeltext. Und so weiter. Und dann zu sagen, okay, der andere ist nicht nur der Dumme, der keine Ahnung hat. Ich bin ja schon länger im Glauben. Ich sage auch nicht, ey, was hat der mir schon zu sagen? Der macht doch da einen Unfug noch irgendwo. Sondern ich bin demütig und sage, hey, aber Gott will durch ihn zu mir sprechen. Und das passiert ganz oft. Aber wenn ich hochmütig und stolz bin im Herzen, sage ich, was hat der mir zu sagen? Und übrigens ist es genauso auch sonntagmorgens im Gottesdienst. Ne? Ob nun jemand eine Einleitung hält oder ob jemand die Predigt hält. Ich werde nur empfangen, wenn ich ein demütiges Herz habe. Jetzt nochmal auf mich bezogen, wenn man in den Gottesdienst geht und sagt, naja, der predigt schon so viele Jahre, was hat der mir noch Neues zu sagen? Dann spiele ich mal ein bisschen am Handy rum, gehe mal einen Kaffee trinken oder verdrücke mich auf Toilette. Dann könnte es berechtigt sein, dass Dinge wiederholen sich. Aber wenn ich geistlich orientiert bin und demütig bin, sage ich aber, Gott will was damit machen. Und ich erwarte von Gott, dass er mir etwas gibt, zum Beispiel heute Morgen durch Werner Kröger oder durch den Klaus Hampel oder durch den Lobpreis. Ich erwarte von Gott, dass er mir was gibt. Und wenn ich das ausschalte, weil ich stolz bin oder geistlichen Hochmut habe, weil vielleicht doch sowieso alle hier dumm sind oder wie auch immer, gehe ich leer aus. Deswegen zum Empfangen, zum Auftanken, sich die Axt wieder schärfen zu lassen, ist es so wichtig, dass wir ein demütiges Herz haben. Dass wir uns etwas zusprechen lassen. Nicht, weil es der Mensch ist, sondern weil Gott durch Menschen und Menschen gebraucht. Aber es gibt natürlich auch nicht nur so, dass Leute nicht empfangen. Manche Leute empfangen viel und sie geben nicht weiter. Deswegen dieses Thema Balance. Wenn man nur die Axt schärft, dann gehen irgendwann mal die Nachbarn vorbei und sagen, was ist denn das für ein Kerl, ne? Den sieht man nur die Axt schärfen, der soll ja mal in den Wald gehen und mal ein paar Bäume umhauen, ne? Erstens macht das Schärfen dann wieder mehr Spaß, es ist sinnvoll und es ist einfach gesund und normal, ne? Also wer nur für sich studiert und nur noch tiefer ergründen will und sich bei dem Ganzen in einem geistlichen Egoismus sich bis zum Himmel auferbauen will, aber nicht den Nächsten entdeckt, den er dienen kann, oder nicht die Aufgabe entdeckt, wo Gott einen begabt hat zum Weitergeben. Das Ergebnis ist nicht Frust, aber Langeweile und Sinnlosigkeit. Wenn du also nur empfängst und geistlich auf deine Kosten kommen möchtest, wirst du Langeweile und Sinnlosigkeit ernten. Und von daher, wenn Gott uns beschenkt, ganz oft, nicht immer, aber ganz oft beschenkt er uns, damit wir auch ein Stück weitergeben dürfen, und ihm zur Ehre damit leben und ihm dienen dürfen. Noch ein Punkt? Nee. So. Na gut, habt ihr schon gesehen, ne? Punkt 3. Muss ich ja gar nicht mehr rausholen. Unnötiger Ballast. Mir ist schon gewundert, warum der Rucksack so schwer ist, ne? Ich hätte es ja gar nicht ausgehalten mehr auf Dauer. Kommt von da draußen. Also nächstes Jahr werden wir vielleicht dort pflastern. Schon mal eine gute Idee für alle, die auch geben wollen. Ne? Und da ist der Stein auch schon ein super Hinweis. Ne? Dann parkt es sich besser mit den Autos. Ups. Ja, das, glaube ich, leuchtet uns am meisten ein, wenn wir auch erstens hatten unerfüllte Erwartungen. Wie gehe ich damit um? Wo muss ich auch umdenken? Diese Balance zwischen Nehmen und Geben, Empfangen. Und das Dritte, klar, wenn man auf einer Wanderung unnötigen Ballast hat und der sich noch mehr vermehrt, einem jemand noch einen Stein reinsteckt und man merkt das gar nicht, ne, weil man vielleicht zu schnell ist und der andere nicht hinterherkommt, dann tun wir ein paar Steine rein, damit er abends auch schön müde ist. Das muss nicht sein und das kostet Kraft. Und das kann auch ermüden. Das kennen wir, das wissen wir. Und nicht jede Gebirgswanderung haben wir beendet, weil wir einfach auch vorher schon schlapp wurden und dann gesehen haben, dass wir wieder zurückkommen. Ja, ich möchte hier eigentlich ganz ungeschminkt sagen, was ich immer sage. Der erste Punkt ist tatsächlich, du hörst richtig, Schuld. Davon spricht die Bibel halt an allen Ecken und Kanten. Schuld, Sünde, Versagen, kaputte Beziehungen und so weiter, die einfach auf mein Leben drücken und mich niederbeugen und mir den Weg schwer machen. Das ist ein Vers im Hebräerbrief, da schreibt der Schreiber an die Gemeinde dort, darum lasst uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind und alles ablegen, was uns dabei hindert, vor allem die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens vorangegangen ist und uns auch ans Ziel bringt. Also die Sünde ist eine Last und sie umgarnt uns und sie legt uns lahm. Da hat man auf einmal wirklich nicht nur einmal, sondern gar nicht mehr Lust zum Beten. Da hat man gar nicht mehr Lust, mal in die Bibel zu gucken und ein bisschen Jesus zu begegnen. Da schleppt man sich auch in die Gemeinde und Hauskreis oder Bibelabend, weil es sein muss. Und wenn ich fehle, wird es irgendwann mal auffallen. Es ist einem alles irgendwo schwer geworden. Im Psalm 32, da schreibt David in Bezug auf seine Sünde, er sagt im Rückblick, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, den der Herr die Schuld nicht zurechnet, dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es verschweigen wollte, also es in den geschlossenen Händen festhielt, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir. Damit ich erkenne, diese Last muss ich loswerden. Damit komme ich bei Gott nicht durch. Und sie bringt mich zum Ermüden. Und dann bekannte ich meine Schuld und du vergabst du mir die Schuld meiner Sünden, wohl dem, dem die Sünden vergeben sind. Es ist sehr oft die konkrete Sünde, ne? Also wenn ich jetzt ein paar Dinge nenne, dann denkt man, das in der christlichen Gemeinde? Aber wer ein bisschen seelsorgerlich mit vielen Menschen zu tun hat, weiß, dass es innerhalb der Christenheit keine Sünde der Welt gibt, die nicht auch da vorhanden ist. Weil wir zu allem die Möglichkeit haben. Wenn Gott nicht in uns regiert, regiert mein Ich. Und ich wäre zu allem möglich. Und nach 40 Jahren Glauben an Jesus könnte ich ein Ding drehen, das ich vor 40 Jahren vielleicht nicht hätte drehen können. Es ist alles möglich. Wenn ich Gottes Gnade mich hält, wenn ich nicht mich jeden Tag beschenken lasse und orientiere an Jesus, und wenn ich nicht immer wieder auf seinen Geist vertraue, anstatt auf mein Fleisch, mein altes Wesen zu vertrauen. Vielleicht hat jemand von euch abgetrieben. Irgendwann war er nur Masse, Materie, Gewebe. Aber Gott sagt, nein, es war ein Mensch. Und auch dieser abgetriebene Mensch wird eine ewige Zukunft haben. Aber du hast abgetrieben und die Vergebung ist so ganz oberflächlich, aber sie ist nicht durchgedrungen, nicht heilend durchgedrungen in dein Herz. Dann leidest du, bewusst oder unbewusst, und dann ermüdest du. Und Jesus lädt ein, seine Vergebung umfassend anzunehmen, vielleicht Seelsorge in Anspruch zu nehmen, um sich zusprechen zu lassen, um sich begleiten zu lassen. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du hast die Ehe gebrochen. Und man redet sich lange ein, naja, das macht ja bald jeder. Und so schlimm ist auch nicht. Und das kann auch mal passieren. Und so ein bisschen lieb habe ich meinen Partner ja trotzdem noch. Aber die Bibel sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Und Gott verurteilt das, wenn jemand die Ehe bricht. Und er wartet darauf, dass der Ehebrecher zu ihm kommt, ehrlichen Herzens, und Vergebung und Umkehr in Anspruch nimmt. Und zudem wird er sagen, wie zur Ehebrecherin im Neuen Testament, sündige hinfort nicht mehr. Brich mit der Sünde. Und wenn du es selber nicht schaffst, dann nimm Seelsorge in Anspruch. Dann sprich mit jemandem drüber, der dich begleitet, der dich in die Hand nimmt und der dich an deinen Klippen und Gefahren trägt oder hält. Vielleicht bist du ein Betrüger. Finanziell. Nie saubere Abrechnungen. Und mit dem Erbe damals hast es nie Jesus vor die Füße gelegt. Und es belastet doch irgendwo dein Leben. Oder du hast dich versündigt an deinen Eltern. Ist ja modern. Eltern sind blöd. Eltern müssen selber sehen, auch wenn sie alt werden. Und so weiter. Und du hast dich versündigt an deinen Eltern. Wobei Gott sagt, du sollst Vater und Mutter ehren. Was ja so viel heißt wie, du sollst ihnen bis zum Schluss Gewicht geben. Sie wichtig sein lassen. Du bist nicht mehr ein kleines Kind deiner Eltern, das stimmt. aber du sollst sie ehren. Und je älter sie werden, desto aktueller wird das. Und du hast dich versündigt an deinen Kindern und du siehst den Weg deiner Kinder. Und keiner kann den Weg der Kinder garantieren. Aber erkennst dann doch in deinem Leben, ich trage auch mein Teil Schuld daran. Mein Stolz. Vielleicht sogar mein schlechtes Reden über Christen und Gemeinde. Zu Hause am Küchentisch. Wöchentlich und immer wieder. Und so weiter und so fort. Und du erkennst irgendwann mal, ich habe da ein Stück dazu beigetragen. Ich bin an meinen Kindern schuldig geworden. Ich brauche Vergebung. Durch die durchbohrte Hand von Jesus Christus. Und andere sitzen unter uns und sie haben heimliche Süchte. Sie sind versklavt. Und es ist wie ein Spinngewebe über Seele und Geist und über das ganze Leben und über den Glauben. Da ist nicht die freie Luft und die Freiheit in Christus. Da ist nicht der frische Wind, der mich beleben kann, sondern weil mein Gehirn und alles durchwoben ist von diesem Spinngewebe. Und Jesus spricht uns frei und er will uns auch begleiten oder Menschen an die Seite stellen, die mit uns den Weg in die Freiheit finden und gehen. Sich damit abzufinden, das ist Ballast, der uns immer wieder neu zum Ermüden bringt. Und ein zweites noch, wenn es um unnötigen Ballast geht, dann bin ich auch damit fertig. Natürlich die lieben Sorgen, nicht die schrecklichen Sorgen, weil die werden wir in aller Regel los. Die irgendwie kriegen wir es hin, die werden wir los. Aber die Sorgen, in die wir uns heimlich verliebt haben, weil sie ein Stück unserer Identität ausmachen und weil wir sonst Langeweile hätten und gar nichts zu tun hätten oder es sonst so viele andere Dinge gäbe, zu beten, zu reden, zu tun, diese lieben Sorgen, die machen uns kaputt. Von denen können wir uns, obwohl sie wehtun, so schlecht lösen. Das ist dann ein Zersorgen. Und wir spielen dann ein Stück Gott und übernehmen sein Geschäft und bürden es unserer Seele auf. Und sich zersorgen hängt oft damit zusammen, dass es mir wichtig ist, dass ich geehrt werde. Dass es mir wichtig ist, dass ich ein gutes Ansehen habe und behalte. Und es ist oft die Eitelkeit bezüglich Sorgen um die Kinder, die ja manchmal auch, wo man sagt, die müssen ganz vorne ran. Und wenn nicht, dann sorgt man sich. Wisst ihr, welcher Bibelvers 2019 im Internet am häufigsten aufgerufen wurde? Ich zeige ihn euch.
Da ist er.
Der wurde also tatsächlich 2019, das hat man schon ausgewertet, am häufigsten aufgerufen, macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Und das zeigt ja einfach auch, was für ein gewaltiger Faktor Sorgen sind im Leben eines Menschen. Und wie Sorgen uns völlig lahmlegen können. Und vor allem uns so in Beschlag nehmen, dass wir die anderen guten Dinge gar nicht mehr so tun können. Und deswegen ist ja hier auch wirklich ein sehr schöner Ratschlag drin. Mach aus Sorgen ein Gebet. Lass es eine Übung sein. Steh damit vor Gott. Lerne loszulassen. Und das vielleicht auch jeden Tag. Und dann bitte nicht nur und flehe nicht nur, sondern danke schon gleich, dass Gott für das sorgt, wo du dich drum sorgst. Weil ich sorge mich um mein Kind, ob es mit meinem Kind was wird. Und wenn ich es bis jetzt nicht hinbekommen habe, bekomme ich es die nächsten 10 Jahre auch nicht hin. Glaub mir es. Ich sorge mich um mein Kind und um die Zukunft meines Kindes und was es auch wert. Und Herr, erbarm dich über mein Kind. Und dann noch zu sagen, und ich danke dir, dass du einen Weg hast, dass du treu bist, nicht nur über mein und meiner Frau Leben, sondern auch über dem Leben meines Kindes. Ein Beispiel für alle Sorgen mit Flehen, Gebet vor Gott hinlegen, aber gleichzeitig auch danken, weil das Danken schaut auf die Möglichkeiten Gottes und gibt Gott die Ehre, dass er kann. Und ich glaube, dann kann Gott kaum noch widerstehen. Nicht absolut, aber kaum noch widerstehen, zu tun, was wirklich wir ihm hinlegen. Müdigkeit. Und ihr merkt, es sind drei Bereiche. Es gäbe viele andere Bereiche. Man könnte über Medienkonsum reden. Vielleicht wäre das sogar noch der wichtigste Bereich. Aber diese drei Bereiche, diese Sache mit den unerfüllten Erwartungen, dann diese Balance zwischen Finden, zwischen Geben und Nehmen und der unnötige Ballast. Es gäbe noch andere Dinge, was wir mit uns rumschleppen. Es kommt ja immer was Neues dazu. Wir können uns das gar nicht leisten. Wir gehen in das neue Jahr und es ist so eine tolle Gelegenheit, einfach mal einen Strich zu ziehen, abzulegen von ganzem Herzen und mit leichtem Gepäck, soweit wie es möglich ist. Manche Dinge können wir nicht ändern, aber Schuld und Sorgen kann man was machen. Und mit leichtem Gepäck in das neue Jahr starten. Zum Schluss möchte ich Matthäus 11 uns weitergeben. Ich will ja nicht nur etwas aufzeigen, ich habe zwischendrin auch versucht anzudeuten, was uns helfen kann. Es gibt nicht das Patentrezept für alle gleich, aber eines gibt es, wo Jesus in Matthäus 11 sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erfrischen, erquicken. Nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft und leicht und lernt von mir. Und das ist die herrlichste Einladung für jeden von uns, auch für mich, dass wir zu Jesus kommen können und dass er mich neu erfrischen will und sich mir neu zeigen möchte und mich neu entladen möchte von all diesen fremden Jochen, die ich mir habe aufladen lassen. Das Joch der Gesetzlichkeit, damals der Hintergrund, das Joch der Ehrsucht, das Joch der Erwartungen anderer an mein Leben, das Joch, was ich von mir selber erwarte, man muss doch alles können und schaffen und so weiter. Und Jesus sagt, legt ab das alte Joch und nehmt mein Joch auf euch und ich treibe euch nicht zu Tode und zugrunde, sondern ich bin sanftmütig und demütig. Mit mir könnt ihr gut durchs Leben gehen. Meine Maßstäbe, die sind für euch gefertigt. Meine Gnade geht mit. Vertraut euch mir doch an. Amen.